Rückenschmerzen, das ist bekannt, sind eine Volkskrankheit. Doch das Wissen darüber ist begrenzt. Viele Fragen, wenig Antworten. Rückenschmerzen verstehen, Rückenschmerzen beheben. Professor Dr. Christian Wojciechowski, Neurochirurg und Wirbelsäulenexperte, erklärt einfach und verständlich das Wie und Warum.
Guten Tag, guten Abend, guten Morgen oder auch gute Nacht. Je nachdem, wo Sie sind und zu welcher Tages- oder Nachtzeit Sie unseren Podcast hören, willkommen zurück. Heute sprechen wir über das lumbale Facettensyndrom. Ein Krankheitsbild, das häufig für Rückenschmerzen verantwortlich ist, aber vielleicht auch im Detail nicht ganz so bekannt. Vielleicht hat man schon mal was davon gehört, vielleicht hat auch schon mal ein Arzt darüber gesprochen, aber ist denn wirklich allen klar, was das Facettensyndrom ausmacht? Ich habe dazu auch nochmal ein YouTube-Video gemacht, um das so ein bisschen am Modell darzustellen, damit man weiß, was sind die Facettengelenke und wie kommt überhaupt dieses Facettensyndrom zustande. Also die erste Frage, was sind die Facettengelenke? Stellen Sie sich mal die Wirbelsäule als einen kunstvoll aufgebauten Turm vor. Jeder Wirbel sitzt auf dem nächsten. Und damit diese Verbindung stabil, aber dennoch beweglich bleibt, gibt es kleine Gelenke an der Rückseite jedes Wirbels. Diese nennen wir Facettengelenke. Klingt kompliziert, aber im Grunde dasselbe Prinzip wie bei einem Knie- oder Schultergelenk. Knorpel, Gelenkknapsel, Schmierung durch Gelenkflüssigkeit. Im Lendenwirbelsäulenbereich, das ist der Teil des Rückens zwischen dem Rippenbogen und dem Becken, kommen große Belastungen auf diese Gelenke zustande, weil sie einen erheblichen Anteil an der Körperlast tragen müssen. Beim aufrechten Stehen, beim Bücken, beim Drehen und vor allem beim Heben von Lasten. Und vor allem, wenn dies so ein bisschen ruckweise erfolgt und wir dann extrem ins Hohlkreuz gehen, dann erhöht sich der Druck auf den Facettengelenke. Und wenn diese Gelenke verschleißen, das heißt, die Belastung ist so groß geworden, dass die Knorpelflächen aneinander reiben, dadurch die Struktur sich verändert und es zu Entzündungsreaktionen kommt, dann können diese Entzündungsreaktionen auch Nerven reizen. Und wir hatten ja auch schon mehrfach erwähnt, ohne Nerven kein Schmerz. Und wenn der Verschleiß zu Schmerzen führt, dann sprechen wir von einem Facettensyndrom. Also das Facettensyndrom ist keine Bilddiagnose. Es ist eine Kombination aus einem bestimmten Beschwerdebild kombiniert mit bestimmten Untersuchungsbefunden und dazu passenden Röntgen, MRT oder CT-Bildern. Aber nun die Frage, wie kommt es zu diesem Facettensyndrom? Wie entsteht das ganz genau? Das lumbale Facettensyndrom entsteht in erster Linie durch Verschleiß an den Bandscheiben. Wenn die Bandscheiben verschleißen, dann verlieren die an Höhe. Und die Facetten befinden sich ja im hinteren Teil des Wirbelkörpers. Und wenn die Bandscheiben an Höhe verlieren, dann greifen die Facetten enger ineinander. Und normalerweise haben wir ja zwischen den beiden Gelenkflächen die Gelenkschmiere. Und wenn die Bandscheibe an Höhe verliert, dann wird diese Gelenkschmiere, kann man sich vorstellen, verdrängt und Gelenkfläche an Gelenkfläche reibt aufeinander ohne Schmiere. Und das kann sich ja jeder vorstellen, wie das so ist. Das kennt man ja vom Auto. Wenn irgendwo etwas ohne Schmiere läuft, dann kracht's und krächzt es und die ganzen Strukturen gehen irgendwie langsam kaputt. Und so ist das eben auch bei den Facettengelenken. Wenn die Knorpelflächen aufeinander reiben, dann werden sie letztendlich zerrieben. Und durch diesen Zerreibprozess kommt es dann eben zu einer Entzündungsreaktion und diese Entzündungsreaktion greift auf umliegende Nerven. Da ist insbesondere der sogenannte Ramus medialis der Spinalnerven beteiligt, weil er die Gelenkkapseln versorgt. Und wir hatten ja auch schon mehrfach betont, Nerven haben einen gewissen Sinn und die Schmerznerven haben den Sinn, dass sie uns warnen sollen. Sie sollen uns warnen, dass irgendwas schiefläuft und wir jetzt dagegen arbeiten sollen, damit der Prozess aufgehalten wird. Das Problem ist, wenn das Ganze chronisch wird, dann verliert der Nerv diese Warnfunktion und er wirkt störend und verursacht Schmerzen. Schätzungen gehen davon aus, dass das Facettensyndrom, also die Rückenschmerzen, die durch einen Verschleiß an den kleinen Wirbelgelenken bedingt sind, bis zu 30% für chronische Rückenschmerzen verantwortlich sind. Ja, aber wie erkennt man das Facettensyndrom? Was sind die typischen Symptome, die typischen Beschwerden? Ja, jetzt wird es interessant, ne? Also das Facettensyndrom hat durchaus ein charakteristisches Beschwerdebild. Das Leitsymptom ist der tieflumbale Rückenschmerz, also ein Schmerz im unteren Rücken gleich oberhalb des Beckens und oft seitlich, nicht unbedingt mittig. Und typisch ist außerdem, dass der Schmerz sich beim nach hinten beugen, also wenn ich ins Hohlkreuz gehe, wenn ich überstrecke, sich verstärkt, weil dadurch wird der Druck auf die Facettengelenke erhöht. Wenn ich mich dagegen nach vorne beuge, also die Facettengelenke entlaste, die können ein bisschen, will ich mal sagen, auseinandergehen, dann bessert sich das eher, weil die Reizung der umliegenden Nerven lässt nach. Man bezeichnet dieses Phänomen als Facettenzeichen. Das hat man vielleicht auch schon mal gehört, wenn man beim Arzt war und der Kollege spricht vom Facettenzeichen, dann ist damit gemeint, dass eine Schmerzzunahme erfolgt, wenn man sich nach hinten beugt und den Druck auf die Facettengelenke erhöht und eine Erleichterung erfolgt, wenn man sich nach vorne beugt. Manche Patienten, die lieben es dann im Kaufhaus, sich auf den Einkaufswagen zu legen und den so ein bisschen vor sich herzuschieben, weil dadurch eben die Rückenschmerzen sich entlasten. Ja, und wie stellt man nun sicher fest, dass die Ursache von Rückenschmerzen das Facettensyndrom ist? Weil nur, wenn wir eine klare Diagnose haben, das heißt, wir haben klar ermittelt, was für Schmerzen verantwortlich ist, dann können wir auch gezielt therapieren. Und wir hatten ja schon von diesem Facettenzeichen gesprochen. Und das ist letztendlich schon das Markenzeichen des Facettensyndroms. Und darauf läuft auch die Untersuchung hinaus. Erstens die Provokation. Nach vorne beugen, Entlastung, nach hinten beugen, ins Hohlkreuz gehen, Schmerzverstärkung. Dann kann man natürlich auch die Wirbelsäule abklopfen, die Facettengelenke abklopfen. Man kann auf die Facettengelenke drücken, um dadurch eben Schmerz zu provozieren, weil diese Facettengelenke, diese entzündeten Facettengelenke, wirken auch als Triggerpunkte, führen eben auch zu muskulären Verspannungen und dadurch eben zu einer Verstärkung der Schmerzen. Dann die Bildgebung. In erster Linie MRT, aber auch Röntgen und CT sind sinnvoll. Am CT kann ich halt natürlich die knöchernde Veränderung am Facettengelenk sehen. Am Röntgen kann ich sehen, wie die Stellung der Wirbelsäule ist. Ist der Patient mehr im Hohlkreuz? Wie sind die Abstände in den Facettengelenken unter Körperlast? Das ist der Riesenvorteil des Röntgens. Es erfolgt im Stehen unter Körperlast. Und im MRT? Ja, im MRT kann ich natürlich die Entzündungsprozesse besser einschätzen. Es gibt spezielle MRT-Sequenzen, wo ich Flüssigkeitseinlagerungen in den Gelenken sehe und dadurch eben eine Mehrbelastung der Gelenke schlussfolgern kann und das dann auch als Ursache für das Beschwerdebild. Die Frage ist das denn schon wirklich der Beweis? Und ich würde sagen, nein, das ist immer noch nicht der Beweis. Das sind Indizien. Ne, wir können ja ganz klare Beweise und Indizien sind ja Dinge, die sozusagen nahelegen, dass das die Ursache ist, aber das letztendlich noch nicht hundertprozentig bewiesen haben. Der Beweis erfolgt durch die Infiltration, das heißt die Blockade des Ramus medialis. Das ist der Nerv, der die Facettengelenke versorgt und der letztendlich, wenn die Facettengelenke verschleißen und eine Entzündungsreaktion sich um die Facettengelenke ausbreitet, dann gereizt wird und dann das Signal Schmerz oben nach oben zum Gehirn vermittelt. Denn das haben wir ja schon mehrfach betont, ohne Nerven kein Schmerz. Also, ich muss natürlich, um zu beweisen, dass das Facettengelenk Ursache des Schmerzes ist, eine Blockade durchführen des Nerven, der das Facettengelenk versorgt. Und wenn der Nerv blockiert ist, das ist wie beim Zahnarzt, wenn ich den Blockade gut gesetzt habe, dann kann der Zahnarzt bohren und ich habe keine Schmerzen. Und so ist das auch. Wenn ich die Blockade gut gesetzt habe und das Facettengelenk ist für die Schmerzen verantwortlich, dann ist das Facettengelenk ausgeschaltet. Und dann sollten auch die Schmerzen vergehen. Ja, und nun die entscheidende Frage. Wenn ich also bewiesen habe, dass das Facettensyndrom Ursache der Schmerzen ist, wie gestaltet sich nun die Therapie? Und das haben wir auch schon in mehreren Podcasts klar dargestellt. Erstens geht es immer darum, konservative Maßnahmen zu veranlassen. Und in diesem Punkt beschränken sich die konservativen Maßnahmen zunächst auf die Verbesserung der Wirbelsäulenbalance. Das heißt Entlastung der Facettengelenke, Verbesserung der Rumpfstabilität, vielleicht auch einige Tipps, wie man sich im Alltag besser bewegt, um eben nicht ins Hohlkreuz zu kommen, wie man Lasten anhebt, ohne dass man gleich irgendwie ins Hohlkreuz geht. Ergänzend kann man natürlich auch medikamentös arbeiten. Das heißt, wenn die Schmerzen stark sind und physiotherapeutische Maßnahmen allein nicht ausreichend sind, dann kann man natürlich auch entzündungshemmende und schmerzlindernde Medikamente wie Ibuprofen oder Diclofenac anwenden. Es macht durchaus Sinn, einmal diesen Schmerz zu durchpressen und auch die Entzündungsreaktion einzudämmen, weil dann natürlich auch effektiver therapiert werden kann, physiotherapeutisch, krankengymnastisch. Manchmal hilft auch Wärme, weil reflektorisch es häufig auch zu Muskelverspannungen kommt und diese muskulären Verspannungen zusätzlich Druck auf die Facettengelenke ausüben können und dadurch Schmerzen verstärken. Wenn diese konservativen Maßnahmen allein nicht ausreichen, dann kommen auch diese interventionellen Verfahren in Frage. Das bedeutet, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, zur Verifizierung, also zur Beweisung, dass das Facettensyndrom Ursache für Rückenschmerzen ist, tun wir Infiltration mit Lokalanästhetikum durch. Aber um therapeutisch wirksamer zu sein, sollte man das Lokalanästhetikum mit Cortison kombinieren, weil das Cortison eben entzündungshemmend wirkt und diese Entzündung eines der Hauptursachen ist, warum eben Nerven gereizt werden, weil da eben bestimmte Mediatoren ausgeschüttet werden, die dann eben auf Nerven einwirken. Diese Infiltrationen mit einem Kortikoid werden häufig dreimal durchgeführt, so im Abstand von 1 bis 2 Wochen. Das bedeutet die höchste Effektivität und die größte Chance, dass die Beschwerden dann auch wirklich für längere Zeit verschwinden. Sollten diese Maßnahmen nicht ausreichen oder eben nicht zufriedenstellend funktionieren, dann gibt es auch die Möglichkeit der Radiofrequenzablation oder eben der thermischen Facettendenervation. Das heißt, ich unterbreche das Kabel, was den Schmerz vom Facettengelenk zum Gehirn leitet und dadurch erreiche ich, dass die Schmerzwahrnehmung nicht erfolgt. Ich tue natürlich jetzt nichts gegen den Entzündungsprozess an sich. Ich habe nur den Schmerz ausgeschaltet. Aber dieser Verschleiß könnte weitergehen. Deshalb ergänzen wir häufig diese Therapie mit der Eigenbluttherapie. Das heißt, wir injizieren in das Facettengelenk das sogenannte plättchenreiche Plasma, das aus Eigenblut gewonnen wird und wichtige antientzündliche Faktoren enthält, die dann auch den Entzündungsprozess eindämmen und dadurch eben den Verschleißprozess, ich will nicht sagen aufhalten, das wäre wirklich zu viel des Guten versprochen, aber zumindest den Verschleißprozess etwas minimieren, eingrenzen und dann eben für längerfristige Beschwerdefreiheit sorgen. Operative Maßnahmen kommen eher selten in Frage. Also höchstens, wenn wirklich noch Wirbelkanaleinengungen mit betroffen sind oder eben auch eine Instabilität, ein Wirbelgleiten, also sagen wir mal zusätzliche Verschleißerscheinungen oder die Verschleiß ist etwas fortgeschritten, dass eben noch zusätzliche Dinge hinzukommen, wo eben etwas invasivere Maßnahmen erforderlich sind, dann sind auch Operationen sinnvoll. Auf der anderen Seite muss man sagen, kann man auch endoskopisch viel machen. Wir können die Gelenkkapseln öffnen, wir können die Gelenke spülen und dadurch eben auch Entzündungsfaktoren aus den Gelenken herausspülen. Wir können natürlich auch die Gelenkkapseln etwas schrumpfen und dadurch die Entzündung aus den Gelenkkapseln beseitigen. Also wir können mit der sogenannten endoskopischen Facettendenervation oder mit der Therapie, der endoskopischen Therapie der Facettengelenke noch zusätzlich Maßnahmen ergreifen, um eben einerseits Operationen zu verhindern, die dann doch auch zu nächsten Problemen führen können, aber auf der anderen Seite auch die Schmerzen beseitigen, weil das ist ja das, was den Patienten stört. Das ist ja das, was den Patienten zu uns führt und das ist das, was er möchte. Er möchte seine Schmerzen loswerden. Ich werde in den Shownotes noch einige Links reinpacken zu bestimmten YouTube-Videos, die sich mit dem Facettensyndrom und der Facettendenervation befassen und der Eigenbluttherapie. Und ich werde auch Links zu Podcasts reinpacken, die schon mal die Facettendenervation und auch die Eigenbluttherapie der Facettengelenke wesentlich ausführlicher befasst haben. Also wer da Interesse hat, tiefer in die Materie hineinzusteigen, der bekommt die entsprechenden Links und die entsprechenden Möglichkeiten. Ja, und was können nun die Betroffenen selbst tun, um solchen Problemen vorzubeugen oder wenn bereits Probleme eingetreten sind, diese zu kontrollieren, einzudämmen und ein Voranschreiten zu verhindern? Und eins ist wichtig, und das ist wirklich das, was ich jedem an Herz lege, eben diese krankengymnastischen Maßnahmen, also Bewegungstherapie, das kann jeder selbst machen, das kann er beim Physiotherapeuten erlernen, welche Übungen er machen soll und er kann diese dann natürlich dann zu Hause selbst durchführen. Ich empfehle immer so 3 bis 4 Mal die Woche etwa 20 Minuten zu investieren, um eben seinen Rücken zu stärken und dadurch eben Problemen vorzubeugen. Dann natürlich auch eine Gewichtsoptimierung durchzuführen, sich viel zu bewegen und wenn man eine Bürotätigkeit hat, dann eben darauf zu achten, dass man nicht nur dauerhaft sitzt und vielleicht auch nicht mit schlechter Körperhaltung sitzt, sondern eben mal aufsteht, ein bisschen sich bewegt, den Rücken entlastet und dadurch halt auch Verspannungen minimiert und den Druck von den Facettengelenken nimmt. Deshalb auch darauf achten, dass man nicht zu sehr ins Hohlkreuz geht beim Heben schwerer Lasten, nicht mit Schwung, sondern gleichmäßig und mit Kraft. Ja, also Fazit und Abschluss. Das lumbale Facettensyndrom ist ein häufiges, aber letztlich auch ein gut behandelbares Krankheitsbild. Wichtig ist es, dass die richtige Diagnose gestellt wird. Und da ist natürlich schon wichtig, dass man eben um die genaue Symptomatik weiß und dann auch die entsprechenden Tests durchführt und diese dann mit der Bilddiagnostik korreliert. Weil dann kann man auch die adäquate Therapie einführen und diese besteht eben aus der konservativen Therapie, unterstützt durch infiltrative oder medikamentöse Maßnahmen und in wenigen Fällen auch durch kleine endoskopische Eingriffe, kann man auf alle Fälle die Beschwerdesymptomatik lindern. Und ich sage lindern, meine ich immer zumindest um 50%, um im Alltag wieder an Qualität zu gewinnen und wieder belastbarer zu werden. Und wenn Sie jemanden kennen, der ähnliche Beschwerden hat, der Sie schon mehrfach gefragt hat, wo kommt das Ganze her, dann geben Sie ihm den Tipp, dass er sich vielleicht diesen Podcast anhört. Und wenn er möchte, kann er natürlich jederzeit mal in der Praxis vorbeischauen. Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts und ich möchte jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie auch sehr viele Informationen auf unserer Homepage finden. Die ist www.kreuzschmerzen.org. Sie können uns auch direkt eine E-Mail schreiben mit Fragen oder auch Themenwünschen oder Kritik auf die E-Mail-Adresse prof@wojciechowski.de. Falls Sie doch mal irgendwie ein Problem haben und sagen, ich schaue mal in der Praxis vorbei, lass mich untersuchen und beraten, dann können Sie
einen Termin vereinbaren, telefonisch unter der 030 263 964 80. Sie finden auch alle diese Informationen in den Shownotes. Ich freue mich auf viele weitere spannende Folgen mit Ihnen. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie mobil und passen Sie gut auf Ihren Rücken auf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis bald, Ihr Professor Christian Baczkowski.